IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der IGEFA. In unserer aktuellen Staffel spreche ich mit Journalistinnen und Journalisten darüber, wie Gesundheitsthemen in die Öffentlichkeit kommen, wie sie eingeordnet werden und was gute Gesundheitskommunikation heute leisten muss. Denn der Gesundheitsjournalismus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Informationen sind heute überall verfügbar. Menschen kommen mit sehr unterschiedlichen Eindrücken, Erfahrungen und Vorannehmungen mit Gesundheitsthemen in Berührung. Oft schon lange, bevor sie einen journalistischen Beitrag lesen, einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen oder sich in der Apotheke beraten lassen. Was bedeutet das für den Gesundheitsjournalismus? Wie behauptet sich journalistische Einordnung in einer Welt, in der Aufmerksamkeit, Schnelligkeit und einfache Antworten oft zuerst da sind? Darüber möchte ich heute mit einer Journalistin sprechen, die sich intensiv mit Gesundheitsthemen und ihrer gesellschaftlichen Relevanz beschäftigt. Ich freue mich sehr, heute Frau Marlene Auer vom Kurier bei uns im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Frau Auer, schön, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, möchte ich Sie unserem Publikum noch kurz vorstellen. Marlene Auer ist stellvertretende Chefredakteurin des Kurier sowie Chefredakteurin von Kurier Freizeit und Kurier Leben. Sie hat Qualitätsjournalismus studiert und war zuvor in leitenden journalistischen Funktionen bei Falstaff und Horizont tätig. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Frau Auer, Gesundheitsjournalismus hatte ja lange eine relativ klare Rolle, wie ich finde. Informieren, einordnen, ein bisschen Orientierung geben. Heute entstehen aber diese ersten Eindrücke zu Gesundheitsthemen ja auch schon viel, viel früher über die sozialen Medien, die Suchmaschinen, die persönlichen Erfahrungen und einfach ganz viel schnelle Online-Inhalte. Was verändert sich da aus Ihrer Sicht für die Rolle des Gesundheitsjournalismus?
Ne, die klassische Rolle von Medien, also wie Sie sagen, informieren, einordnen, Orientierung geben, die wird sogar bedeutender dadurch. Weil oft kommen Menschen heute schon ja mit vorgefertigten Meinungen aus sozialen Netzwerken, aus Suchmaschinen und dann stehen sogenannte Trends, die von Influencern etabliert werden, die aber oft gar keine recherchierte Grundlage haben und bei denen man auch nicht weiß, wer sie zuallererst in den digitalen Raum geworfen hat. Und oft ist es dann so, einer macht's, der nächste macht's nach und durch den Schneeballeffekt sprechen dann plötzlich alle darüber. Und Journalismus zieht genau hier die Bremse und geht dem auf den Grund und recherchiert, prüft und trennt Fakt von Fake. Und wir arbeiten ja im Journalismus nach dem Prinzip Check, Recheck, Double Check. Und je wilder das Treiben in den sozialen Medien ist, desto stärker wird auch der Zulauf zu den klassischen Medien und zu echtem Journalismus. Das heißt, journalistische Arbeit ist und wird immer stärker wieder ein Korrektiv, ein Übersetzer und auch ein Vertrauensanker.
Das heißt, Sie sehen wirklich diese Themen, die Sie vorher angesprochen haben, die sich durch diesen Schneeballeffekt multiplizieren, dass die Leute dann trotzdem zurückkehren auf seriöse Medien und sagen, okay, habe jetzt viel gelesen, aber jetzt informiere ich mich wirklich korrekt.
Ja, es geht viel stärker wieder darum, was ist tatsächlich geprüft, was ist recherchiert, wem kann ich vertrauen? Und es gibt einfach so eine Vielzahl von Fake News, gerade in sozialen Netzwerken. Da ist eine ganz große Chance für den klassischen Journalismus da, ganz speziell im Gesundheitsbereich, dass man diese Stärke, die die DNA des Journalismus ist, nämlich wirklich Fakten zu recherchieren und Fakten zu berichten, dass man die wieder viel stärker betont und auch für sich nutzen kann.
Das heißt, haben Sie den Eindruck, dadurch, dass sich eben die Erwartung des Publikums verändert hat, dass der Wunsch nach schnelleren, einfacheren oder stärker alltagsbezogenen Antworten größer geworden ist, oder?
Ja, deutlich. Es gibt einen stärkeren Wunsch nach einerseits den schnellen Antworten auf sehr brennende Fragen und andererseits aber nach tief recherchierten Inhalten, die genau dieser Oberflächlichkeit des Social Media, über die wir gerade gesprochen haben, entgegenwirken und auf die man sich auch verlassen kann. Denn gerade Gesundheitsinformationen werden ja oft situativ und in Unsicherheit gesucht. Etwa zum Beispiel spätabends bei Symptomen oder zwischen zwei Terminen. Und das verändert die journalistischen Formate. Es braucht zunehmend die schnelle Information, eine klare Einordnung, sogar eine Art Handlungsempfehlung sozusagen. Aber wir trennen hier ganz klar Bericht und Kommentar. Ganz strikt, das heißt, es braucht einerseits die News und andererseits die Einordnung über Leitartikel. Und das ist die Transparenz, die der Qualitätsjournalismus auch ausmacht.
Was mich jetzt als IGEFA besonders interessiert, ist der Moment, in dem der Mensch die erste gesundheitliche Frage zu seinem Problem hat, wo er Orientierung sucht. Sehr meist oder immer, bevor er professionelle Hilfe in Anspruch nimmt.
Ja.
Ist ein großer Teil von diesen gesundheitlichen Entscheidungen, wie ich gesagt habe, die entstehen ja im Alltag. Man geht vielleicht in die Apotheke, holt sich ärztliche Abklärung. Wird dieser Bereich aus Ihrer Sicht in der öffentlichen Kommunikation ausreichend gut abgebildet? Also wäre ich wirklich bei diesen ersten Schritten, die ich selber gehe, durch professionellen Journalismus gut abgeholt?
Also ja, denke ich schon, weil wir als Medienhaus setzen stark auf Gesundheitsjournalismus und auch auf geprüfte Fakten, auch auf quasi Krankheitsbilder, ja, wir begleiten Prozesse und die sind einfach auch eine Orientierung für die Leser natürlich, ja. Und dadurch, dass wir ja dem Qualitätsjournalismus verpflichtet sind und unsere Standards hier sehr hoch sind, wird uns hier ja auch vertraut. Generell ist es allerdings so, dass ich glaube, dass das, was Sie angesprochen haben, in der gesamten öffentlichen Kommunikation, und da spreche ich jetzt nicht konkret von Medienhäusern, dass das schon einer der großen blinden Flecken ist, die wir vielleicht in der Gesundheitskommunikation haben, weil das sind ja genau diese Momente, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Ist das harmlos oder nicht? Muss ich das behandeln oder nicht? Muss ich zum Arzt oder nicht? Ja? Und besonders interessant wird es da künftig werden, wenn die KI eine zunehmende Rolle einnimmt. Es gibt Firmen, die daran arbeiten, eigene Helfsysteme, KI-Helfsysteme für alle zugänglich zu machen. Ja? Da sollen dann Blutbilder hochgeladen werden können, Symptome beschrieben, ja, und Handlungsempfehlungen auch gegeben werden. Das halte ich persönlich für problematisch. Weil es geht hier um hochsensible Daten auf der einen Seite und andererseits wissen wir nicht, wer die KI speist, damit sie dann ihre Ratschläge gibt. Die KI ist außerdem so eine Art wachsendes Gehirn. Ne? Das heißt, die Handlungsempfehlungen von heute müssen nicht unbedingt die Handlungsempfehlungen von morgen sein. Und prinzipiell darf man die KI nicht verteufeln, weil die wird uns gerade im Bereich von Medizin und Wissenschaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zu ordentlichen Entwicklungssprüngen verhelfen. Ja? Aber es braucht da ganz klare Richtlinien, wo die Grenzen sind, wenn es um Patientendiagnosen oder um Ratschläge geht. Ja? Es braucht da immer der Human in the Loop, damit wir hier die KI gut nutzen und richtig nutzen und damit genau dieser Bereich der Gesundheitskommunikation auch wirklich vertrauensvoll abgebildet werden kann. Da muss man wissen, was sind das für Daten, wo kommen die her, sind Experten eingebunden, ist das wirklich auf dem aktuellsten Stand der Dinge? Es braucht hier wirklich eine Prüfschranke dafür.
Informieren Sie darüber auch in Ihren Medien, wie gehe ich mit meiner Gesundheit und der KI um? Weil Sie ja wissen, wo die Leute suchen, zuerst Dr. Google, jetzt Dr. ChatGPT.
Ja, das tun wir natürlich, ja, weil als Journalisten recherchieren wir natürlich all diese Felder. Und ich kann Ihnen sagen, oft genug ist es so, dass wenn man die KI etwas fragt, dass die KI Blödsinn erzählt, ja. Und das ist einfach etwas, was man immer wieder auch betonen muss. Die KI ist nicht fehlerfrei, sie ist in einer permanenten Entwicklung. Und deswegen braucht es auch hier den Journalismus mehr denn je, weil der Journalismus verlässt sich eben nicht auf Google, nicht auf KI. Der Journalismus, der recherchiert, der fragt nach, der befragt Experten, der holt sich aktuelle Studien und Hintergründe und ordnet das auch korrekt ein und folgt hier nicht Algorithmen, die wir gar nicht kennen und folgt hier auch nicht Datenpools, von denen wir nicht wissen, wer sie gespeist hat.
Wenn Menschen heute sehr früh nach schnellen Antworten suchen, weil das wollen wir heute, wir können nicht mehr warten, bis die nächste Zeitung oder Ihr nächstes Magazin veröffentlicht wird. Wie geben Sie trotzdem Orientierung über Alltagsbeschwerden. Also ich rede jetzt hier nicht von Krebs und sonstigen schweren Erkrankungen, sondern wirklich Alltagsbeschwerden. Wie entsteht Orientierung, ohne dass sie einerseits banalisieren, aber auch nicht unnötig verunsichern? Wie machen Sie das in Ihrer Arbeit?
Das ist tatsächlich eine Gratwanderung und vielleicht eine der anspruchsvollsten Aufgaben im Gesundheitsjournalismus.
Ja.
Ein hilfreicher Ansatz ist, Inhalte entlang von 3 Ebenen gleichzeitig aufzubauen. Einerseits mal die Handlungsebene. Also was kann ich konkret tun? Welche Maßnahmen kann man setzen? Welches Verhalten kann man anwenden? Einfache Optionen geben. Das zweite ist, die Orientierungsebene hineinzuholen. Das heißt, wie ordne ich meine Situation ein? Was sind typische Verläufe? Wie steht es um die Häufigkeit? Wie kann man etwaige Symptome einordnen? Und die dritte Ebene ist die Sicherheitsebene. Also wann wird es wirklich relevant und kritisch? Also was sind sogenannte Red Flags? Und entscheidend ist dabei die Tonalität, die man richtig treffen muss. Nicht alarmistisch, aber auch nicht verharmlosend. Mhm. Ermutigend, aber auch nicht so, dass man falsche Sicherheit vermittelt.
Ich glaube, genau da entscheidet sich ja, ob die Information im Alltag wirklich hilfreich war.
Nicht nur hilfreich, denke ich, sondern im Konkreten eigentlich vertrauensbildend. Weil gerade wenn es um den Körper geht, das ist der höchstpersönliche Lebensbereich. Ein Medikament, das man nimmt, eine Creme, die man sich aufträgt, auch Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, das macht etwas mit uns. Und da braucht es Informationen, die wirklich geprüft sind, wissenschaftlich geprüft sind, ja, also wo man sich auf wissenschaftliche Studien zum Beispiel bezieht, ne, und wo man nicht Thesen aufstellt, sondern im Gegenteil die Thesen wirklich recherchiert und mit Mythen aufräumt. Mhm. Weil sonst haben wir gerade im Social-Media-Bereich so eine Unzahl, ja, dass es für 3 Leben reichen würde.
Das stimmt allerdings. Wie schaffen Sie es dann aber trotzdem, relevant zu bleiben, gerade wenn, Sie haben es gerade gesagt, die Leute ihre Gesundheitsbilder längst in vielen anderen Quellen suchen, mitbringen?
Ja, Sie haben recht. Na, guter Gesundheitsjournalismus muss heute ja stärker denn je relevant, verständlich und vertrauenswürdig gleichzeitig sein. Das ist eine große Herausforderung und das klingt selbstverständlich, ist aber in der Praxis wirklich anspruchsvoll, weil diese 3 Dimensionen oft in Spannung zueinander stehen. Und konkret heißt das, Medien- oder Gesundheitsjournalismus soll Relevanz herstellen. Das ist mal das Erste und Wesentliche. Das ist nicht nur berichten, was passiert, sondern warum ist das für mich wichtig? Ja? Was bedeutet das für meinen Alltag, meine Entscheidungen, mein Verhalten? Das zweite Thema ist, dass die Komplexität zu übersetzen, ja, die intelligent zu reduzieren, wenn man so will. Ja. Wir haben hier mit Themen zu tun, die teilweise hochkomplex sind. Ne? Also nicht vereinfachen um jeden Preis, sondern erklären, was das bedeutet, dass auf den wesentlichen Kern der Dinge kommen, ohne zentrale Elemente dabei zu verlieren. Und dann geht's ganz, ganz massiv darum, Vertrauen aktiv aufzubauen. Das heißt, es geht darum, welche Quellen verwende ich, welche Experten befrage ich, welche Unsicherheiten kann man tatsächlich auch innerhalb einer redaktionellen Geschichte benennen, wo man sagt, dazu gibt es noch keine Studiengrundlage. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen, bevor man eine These aufstellt. Muss man bei den Fakten bleiben. Also keine falsche Eindeutigkeit suggerieren. Ja? Ausgewogen berichten, auch immer konträre Meinungen zu einem Thema einholen. Das sind die Grundfeste des Journalismus. Und ein zusätzlicher Punkt ist, weil wir ja viel über die sozialen Netzwerke jetzt gesprochen haben, die Teil unseres Lebens heutzutage eben sind. Journalismus muss heute auch in der Lage sein, an diese Netzwerke anzuknüpfen. Ja? Das heißt, man muss Begriffe von dort, die dort verwendet werden, Trends, die dort passieren, die muss man aufgreifen. Da muss man diese Lebensrealität auch recherchieren und abbilden. Ja? Und insofern ist ein wirklich relevanter Gesundheitsjournalismus, der beginnt einerseits bei den Neuerungen im medizinischen Bereich, die man natürlich recherchiert, beleuchtet und einordnet, und andererseits aber auch bei der Frage, was die Menschen bereits glauben zu wissen.
Ja.
Und dann zu recherchieren, ob das, was sie glauben zu wissen, tatsächlich korrekt ist.
Das heißt, sie müssen ja nicht mehr nur recherchieren, sondern sie müssen ja auch in den sozialen Netzen recherchieren, was ihre Leser denn schon glauben zu wissen, richtig?
Ja, also es geht klar darum, wenn im Social-Media-Bereich ein Trend zu einem Lebensmittel zum Beispiel auf einmal stattfindet und selbsternannte Gesundheitsexperten sagen, wie großartig dieses Lebensmittel ist, ja, na, dann ist es schon Aufgabe der Journalisten zu sagen, okay, wir prüfen das mal nach, stimmt das tatsächlich, ja? Und wir sprechen mit Ernährungsexperten, mit Medizinern, mit Wissenschaftlern und holen uns die Studienlage dazu, ja, und räumen hier wirklich auch damit auf, weil von diesen selbsternannten Gesundheitsexperten, die einfach Thesen in den Raum werfen, weil es halt gerade angesagt ist oder viele Klicks bringt, ne, von denen haben wir derzeit wahnsinnig viele und es wird auch nicht weniger werden. Das heißt, diese Rolle des Korrektivs gibt es ja im Journalismus auch in der Politik, in der Wirtschaft, ja, und natürlich zunehmend auch im gesundheitlichen Bereich. Wie gesagt, höchstpersönlicher Lebensbereich betrifft uns alle. Wir kommen hier alle nicht aus. Insofern wird diese Bedeutung auch noch weiter zunehmen.
Und welche Rolle spielen Medien Ihrer Meinung nach, wenn es um die Orientierung zwischen eben dieser Eigenverantwortung, wann gehe ich in die Apotheke, wann muss ich zum Arzt, wie macht sie das?
Ja, ich glaube, dass Medien da eine wirklich entscheidende Schlüsselrolle spielen können und sollen, weil sie eine Perspektive einnehmen, die wirklich unabhängig und faktenorientiert ist. Ja, sie können neutraler einordnen, sie können Zusammenhänge erklären, sie können mit Thesen, mit Mythen aufräumen. Außerdem geht es darum, und das ist mir in meiner Arbeit immer wieder aufgefallen, mit Tabus zu brechen. Über manche Beschwerden oder Krankheiten wird einfach ungern gesprochen, ja, und dabei sind viele davon betroffen. Und Medien können da, wenn ihnen vertraut wird, die Hemmschwelle senken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, nämlich ausgewogen auseinanderzusetzen und dann gegebenenfalls ärztliche Hilfe aufzusuchen. Sie sind dafür da, den Menschen eben Orientierung zu geben und vor allem und immer mehr in dieser schnellen und reizüberfluteten Welt. Aber Medien sollten nicht entscheiden, was zu tun ist. Und das ist der große, große Unterschied. Wenn eine Meinung ist, dann hat die auch als Meinung ausgeschildert zu sein, sprich als Kommentar oder als Leitartikel. Alles andere muss wirklich qualitätsjournalistisch aufbereitet werden mit allen Grundregeln des Journalismus, die wir haben. Was zu tun ist, ist den Menschen mehr helfen zu verstehen, welche Entscheidung in ihrer Situation vielleicht sinnvoll ist, aber ihnen nicht die Entscheidung abzunehmen.
Wenn Sie sich einen Bereich aussuchen müssten, in dem Menschen heute besonders gute journalistische Orientierung bräuchten, wir haben ja schon viel davon angesprochen, gerade auch im Spannungsfeld zwischen eben diesen schnellen Eindrücken aus dem Netz, der Selbstbehandlung, der professionellen Versorgung, welche wäre das? Wo sagen Sie, das ist mein nächstes Thema oder darüber habe ich schon so oft geschrieben, das ist so ein wichtiges Thema.
Naja, ganz generell glaube ich, ein besonders relevanter, aber oft unterschätzter Bereich sind so unspezifische und schwer einzuordneten Beschwerden. So schleichende Veränderungen im Wohlbefinden zum Beispiel, ja. Also genau Situationen, in denen die Symptome jetzt ehrlicherweise nicht so ganz eindeutig sind, wo es keine klaren Diagnosen gibt, wo einfach man sich über eine Zeit lang denkt, na, irgendwas stimmt mit mir nicht, ne? Zum Beispiel, wenn man langanhaltend oder über einen längeren Zeitraum hinweg müde ist oder erschöpft ist oder Konzentrationsprobleme hat oder irgendeine Beschwerde immer wiederkehrt, ja. Das ist genau der Moment, von dem wir vorher gesprochen haben, da googeln sich die meisten Leute oft krank, was das alles bezeugt, ja? Obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Und dann finden sie eine Unmenge an Informationen, die oft widersprüchlich sind, oft überspitzt sind, häufig vereinfacht sind, noch häufiger dramatisiert werden und ganz selten auf die eigene Situation übertragbar sind. Und da wird dann plötzlich aus einem Kopfschmerz ein Hirntumor. Oder aber es wird bagatellisiert und aus Blut im Stuhl werden plötzlich nur harmlose Hämorrhoiden. Ne? Beide, in beide Richtungen nicht gut. Ja? Das Internet kann nicht beurteilen, was das ist, ja, was die Symptome sind. Und diese selbsternannten Gurus aus den Netzwerken können das recht nicht. Ja? Das bedeutet, das ist, glaube ich, schon dieses Feld, wo es immer mehr Orientierung braucht. Ja? Weil das ehrlicherweise auch der Bereich ist, wo ja sämtliche Krankheiten auch beginnen. Genau bei diesen Symptomen, da geht es ganz stark um Prävention, um Vorsorge, ja. Und Medien können da schon eine entscheidende Leistung dazu beitragen, nämlich indem Prozesse erklärt werden und auch darauf hingewiesen wird, dass es manchmal keine kleine, schnelle Klarheit geben kann, dass der Körper einfach zu komplex ist. Forscher sagen immer wieder, wir haben nur einen Bruchteil von dem erforscht, was der menschliche Körper kann. Also wichtig ist schon, den Fakten zu vertrauen, die wir hier haben, aber auch klar zu sagen, wenn solche Beschwerden da sind, dann lass es wirklich abklären und zwar von einem Mensch, einem Mediziner, einem Arzt oder einem Apotheker, mit dem du darüber sprichst und nicht einem Dr. Google.
Frau Auer, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich nehme heute vor allem mit, dass Gesundheitsjournalismus unter ganz neuen Bedingungen arbeitet. weil eben diese vielen ersten Eindrücke bereits da sind, bevor ihre Arbeit überhaupt beginnt. Und deshalb glaube ich, ist es umso wichtiger, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter mit seriöser Berichterstattung ansetzen, dort ansetzen, wo die Menschen im Alltag tatsächlich stehen, bei ihren ersten Fragen, bei Unsicherheit, bei Beschwerden und bei der Entscheidung, was ist der nächste richtige Schritt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank auch an unser Podcast-Publikum fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige spannende Gedanken dazu mitnehmen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, hier bei IGEFA im Gespräch, auf igefa.at oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Auf Wiederhören und bleiben Sie gesund.